Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Inka Löwendorf liest die vierte von 10 Folgen aus dem Buch Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Von Martina Hefter. Wer ist dieser Benu, mit dem Juno in ihren schlaflosen Nächten chattet? Trotz aller Bedenken macht es ihr Spaß. Im Verhältnis der Love-Scammer zu den vermeintlich wohlhabenden älteren Damen aus der ersten Welt spielt das Wohlstandsgefälle eine sehr große Rolle. Benu lebt in Nigeria und beteuert, er wolle kein Geld, aber Juno bleibt auf der Hut. Und sie beginnt, sich für dieses Land zu interessieren, von dem sie wenig weiß. Trotz ihres Misstrauens lässt sie sich auf einen Videocall mit Benu ein. Wieder warten macht er ihr keine dümmlichen Komplimente, sondern zeigt ihr sein Zimmer, wo ab 23 Uhr eine Kerze brennt, weil das Stromaggregat abgestellt wird. Von all dem weiß Jupiter, ihr kranker Mann, im Zimmer nebenan nichts. Auch nicht, dass sie sich Bücher über Nigeria besorgt.
Sie hatte noch weitere Bücher beim Buchladen bestellt, ziellos und wild im Netz herausgesucht, in einer zaghaften Neugier, oder war es einfach nur eine Verpflichtung? Why We Matter, deutsche Kolonialgeschichte, das weiße Denken, The Lies That Bind, der weiße Fleck, schwarze Haut, weiße Masken, aus den 1960er Jahren, Juno bestellt es antiquarisch. Juno dachte, dass ihr die Bücher irgendetwas eröffnen könnten. Sie trug sie wieder in ihr Zimmer und stapelte sie wieder in einer Ecke auf den Dielen. Vielleicht würde sie die Bücher später einmal zu Jupiter hinüberbringen, sie auf den Beistelltisch neben seinem Pflegebett legen und sagen, weißt du, warum ich die alle gelesen habe? Sehr viel später, in der Zukunft. Jetzt lag sie erstmal auf dem Boden und las jeden Abend ein paar Sätze, wie man aus einer heißen Teetasse nippt. Die Sätze blieben nicht direkt hängen, aber es hieß immer, das Gedächtnis speichere solche schnell gelesenen Informationen durchaus. Sie lebten dann erstmal im Unbewussten weiter, aber später könne man sie einfach hervorholen. Draußen sangen die ersten Amseln, morgens und abends. Juno lauschte der Musik, die die Tonfolge der Umdrehungsgeräusche von Melancholia wiedergab, oder wenn Melancholia ein Tier wäre, sein leises Fiepen oder Knurren. All das hörte sie. All dem lauschte sie unter der Zimmerdecke, unter dem Stuck. Die Bücher zu lesen war wie eine Arbeit. Sie waren nicht schwer verständlich geschrieben, im Gegenteil. Und sie waren hochinteressant. Aber vielleicht war es das ja auch, dass sie für Juno nur hochinteressant waren. Sie konnte selbst entscheiden, ob sie das, was in den Büchern stand, an sich ranlassen würde. In einem der Bücher las sie, dass weiße Menschen das Privileg hatten, sich nicht mit Rassismus beschäftigen zu müssen. Jupiter und sie hatten jetzt ein bisschen Geld. Für ein halbes Jahr würde es reichen. Denn Jupiter hatte den Literaturwettbewerb gewonnen. Ein verrückter Himmelswink, plötzlich und unerwartet. Er hatte seinen Text vorgelesen, einen Ausschnitt aus einem Roman, an dem er seit ein paar Monaten schrieb. Juno hatte nicht viel davon mitbekommen. Jupiter hatte immer nur beiläufig erzählt, dass er an etwas schreibe. Nach Jupiters letztem Satz war es still im Lesesaal gewesen, als würde etwas anhalten. Vielleicht jedes Denken der Menschen im Saal, bevor Applaus losbrandete, dicht und materiell wie eine Monsterwelle, wie etwas, das die Leute am Ende nicht mehr steuern konnten. Das Ganze hat in einer großen, alten Villa am Stadtrand von Berlin stattgefunden, in einem Literaturzentrum mit knarrendem Parkett und dunklen, holzgetäfelten Wänden. Sie betraten das Gebäude über einen Aufzug, der an einem Seiteneingang lag und den ein Mitarbeiter des Hauses erst mit einem Schlüssel freischalten musste. Eine leicht gespenstische Ruhe ging von den Räumen aus, auch wenn sich gar nicht so wenige Leute darin aufhielten. Es war merkwürdig, plötzlich in diese Ruhe zu fallen, nach der Anreise, der Hektik mit der Einstiegshilfe, den Straßen und S-Bahnen, die sie nicht verpassen durften. Hier aber war es fast so, als würden sie sich in Zeitlupe bewegen. Wenig später gingen die Lesungen los. Es war kein so pompöser Wettbewerb wie der um den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Jupiter im Juni immer online live verfolgte und jedes Mal 4 Tage lang fluchend, kopfschüttelnd oder halbwegs besänftigt in seinem Rollstuhl saß. Dieser Wettbewerb wurde nicht live im Fernsehen übertragen und auch nicht im Radio. Deswegen seien viel weniger Leute von den Zeitungen da, hatte Jupiter Juno vor dem Wettbewerb gesagt. Es sei einigermaßen entspannt. Allerdings gab's auch hier Geld, 15.000 Euro. 15.000, das Wort klang wie eine Fanfare. Als Jupiter an der Reihe war, seinen Text vorzulesen, schob Juno ihn in seinem Rollstuhl an den Lesetisch. Man konnte die Gedanken der Leute im Saal wie Sprechblasen in Comics aufsteigen sehen. Oh, wie tapfer! Oh, wie traurig! Oh, wie toll, dass sie ihn begleitet! Oh, was für ein interessantes Paar! Oh, was für eine Bürde! Und noch ein paar O-Sätze. Juno trug mit voller Absicht ein eng geschnittenes Kleid. Die Ärmel hatte sie über die Ellenbogen hochgeschoben, damit man die Tattoos auf den Unterarmen sah. Außerdem Lidschatten in Neonpink. Er stammte aus dem Musikstück mit Tristan und Phöbus. Zu den Auftritten hatte sie das Pink in großzügigen Flügeln um die Augen verteilt. Es reichte bis zu den Schläfen und schillerte im Bühnenlicht. Juno bekam riesige Katzenaugen davon. Jetzt war es dezenter, ein leichter Neonschweif auf den Lidern, aber sichtbar genug. Die anderen Autorinnen und Autoren saßen ganz vorn in einer Reihe vor Juno. Alles keine Unbekannten, hatte Jupiter ihr erzählt. Sie raschelten mit den Blättern ihrer Manuskripte und Juno sah und hörte einen Autor, der direkt vor ihr saß, immer wieder mit den Füßen über den Boden schlurfen, wie um eine Ungeduld hörbar zu machen. Aber was für eine Ungeduld war das, dachte Juno. Eine, die gegen die Verhältnisse gerichtet war, also dagegen, dass sie hier um 15.000 Euro gegenseitig in Konkurrenz treten und die Nervosität und später vielleicht die Demütigung aushalten mussten? Oder war der Mann ungnädig mit der Person, die gerade am Tisch saß und las? Als die Jury sich zur Beratung zurückzog, gab es ein kleines Nachmittagsbuffet, zwei große Kessel mit veganem Gemüseeintopf und Körbe mit dicken Brotscheiben. Juno war ein bisschen enttäuscht. Sie war hungrig, hatte am Morgen nur wenig gefrühstückt und auf ein üppiges Buffet gehofft. Sie nahm zwei Suppenteller von einem Tisch und reihte sich in die Warteschlange ein. Jupiter blieb draußen in der Eingangshalle. Sie füllte die beiden Teller und trug sie in die Halle zu Jupiter. Sie aßen den Eintopf direkt dort. Juno im Stehen und Jupiter im Rollstuhl, den Teller auf den Knien balancierend. Es würde eine längere Pause werden. Eine Stunde, hatte es vorher geheißen. Zwei Männer, vielleicht Journalisten, kamen auf Jupiter zu und begannen sich zu unterhalten. Sie nahmen keine Notiz von Juno, was ihr ganz recht war. Sie nahm Jupiter den leeren Teller ab und trug ihn zurück in den Raum mit dem Buffet. Die Schlange vor den Töpfen hatte sich aufgelöst. Eine gläserne Tür lag zum Garten hin. Juno drückte die Klinke. Sie war offen. Ein großer Garten. Hohe Bäume, die ihre kahlen Äste in den Wind hielten und sanft schwankten. Ein Teich lag weiter hinten, gar nicht so klein. Auf dem Wasser schaukelten Blässhühner. Juno ging hin. Vielleicht könnte sie ein Foto machen, es Beno schicken. Manchmal hatte sie diese Impulse, ihm schnelle, kleine Einblicke in ihre Umgebung zu zeigen. Landschaften, Straßen, Städte, Zimmer. Scharfer, pfeffriger Wintergeruch hing in der Luft. Juno trat näher an den Uferrand. Im seichten Wasser zu ihren Füßen entdeckte sie einen toten Vogel. Kein Blässhuhn, etwas Kleineres, aber größer als eine Amsel. Das Tier war schlammfarben. Das mochte von den Sedimenten des Teichs kommen. Wie schlafend lag der Vogel da, dennoch verloren und völlig fehl am Platz. Kein Motiv, was sie Beno oder auch jeder anderen Person schicken würde. Trotzdem holte sie das Handy aus der Tasche. Sie hatte in ihrer Foto-App eine Sammlung mit toten, aber äußerlich unversehrten Tieren. Ein Star mit dunkelbuntem Gefieder im Hof hinter ihrem Haus. Eine Taube im Auwald, etwas abseits vom Weg. Eine starre Kreuzspinne auf dem Fenstersims im Bad. Sogar eine Wildente, die unverletzt und immer noch prächtig auf dem Gehweg an einer Kreuzung neben einem Mülleimer lag. Es war eine etwas unheimliche Sammlung, aber Juno hatte schon von mehreren Leuten gehört, dass sie auch so eine hatten. Also war es okay. Vielleicht mochten viele Menschen solche Fotos, weil sie frei von jeder Ironie, aber auch frei von Gefühlskitsch waren. Sie waren voller Realität. Juno trat etwas weiter ans Wasser, noch weiter, noch, und dann verlor sie das Gleichgewicht, was selten vorkam. Zum Glück war der Uferbereich seicht, nicht einmal knöcheltief. Sie landete mit einem Fuß knapp neben dem Vogel und spürte die Kälte des Wassers sofort. Sie drehte sich um zur Terrasse. Jupiter war dort, die zwei Männer von vorher links und rechts neben ihm. Sie mussten Jupiter mit dem Rollstuhl hinausgetragen haben, denn die Türen zum Garten hatten eine Stufe. Sie rauchten. Juno winkte, einen Fuß im Wasser. Weit weg war Jupiter. Er winkte zurück. Juno war nicht sicher, ob er gesehen hatte, dass sie halb im Teich stand. Es war auch nicht so wichtig. In dem Moment war Juno sicher, dass Jupiter den Preis gewinnen würde. Sie stellte sich vor, wie sie ihn mit einem nassen, quietschenden Schuh nach vorn ans Podium rollen würde, wo er einen Blumenstrauß und mehrere Händedrücke bekäme. Und so geschah es dann auch. 6. Lauter rote Punkte mit Zahlen drin auf ihren Messenger-Apps. WhatsApp 2, Telegram 4, Facebook Messenger 1, Gmail-Account 2. Die zwei Nachrichten auf WhatsApp waren von Benu. Was machst du gerade, würde er wahrscheinlich fragen. Juno wollte später antworten. Nichts Besonderes. Dabei schaute sie gerade eine Doku, die auf bestimmte Weise auch ihn betraf. Die Doku war von Spiegel TV, von Love-Scammern betrogene Frauen in Deutschland. Sie waren alle älter als Juno, über 60 die meisten, entweder verwitwet oder geschieden. In den Zimmern standen Schrankwände und Couchgarnituren, Gardinen hingen vor den Fenstern. Ein Kosmos voller fremdartiger, trauriger Bilder und immer nur eine einsame Frau darin. Eine der Frauen hatte sich das Leben genommen, mit Anfang 60. Ihre beste Freundin besuchte das Grab. Damit begann der Film. Zoom auf den Grabstein. Da lag sie. Ihr Haus war verpfändet worden. Sie hatte ihren Job verloren. Sie hatte über 250.000 Euro an den Love-Scammer gesendet, weil er versprach, bald nach Deutschland zu kommen, erzählte die Freundin. Sie wollten heiraten. Er schwärmte ihr von einer gemeinsamen Zukunft vor und sprach von Hochzeit. Eine romantische weiße Hochzeit nach einem Jahr Chatten. Die Freundin der Frau berichtete weiter, es gab auf einmal Trouble mit dem angeblichen Geliebten. Sein Konto wurde gesperrt, er tat verzweifelt, er käme nicht an sein Geld, müsse aber die Reise nach Deutschland planen. Er brauche einen Anwalt, habe er gesagt, erzählte die Freundin der Frau. Er benötigte kurz mal finanzielle Hilfe. Zoll, Visa, Arztgebühren, neues Auto für Europa. Die Frau zahlte. Der Geliebte sagte, sie bekäme natürlich alles sofort wieder, wenn das mit dem Konto geklärt sei. Es ging so weiter. Er musste zu den Behörden, zum Notar und dann brauchte er endlich das Geld für den Flug, sagte er. Benu schrieb wieder. Juno sah die Nachricht auf dem Sperrbildschirm aufleuchten. Sie zeigte an, dass er ein Foto geschickt hatte. Juno konnte das Foto nicht sehen. Dazu müsste sie WhatsApp öffnen. Sie legte das Handy weg. Der Typ hatte einen Autounfall. So ging die Doku weiter. Einen Arm und beide Beine in Gips machte er ein Victory-Zeichen im Krankenhausbett. Die Doku zeigte ein Foto, das er der Frau schickte. Noch immer kein Zugriff aufs Konto. Er musste die Klinik bezahlen, der Bank weitere Gebühren, damit das Rätsel um das gesperrte Konto gelöst werden konnte. Die Frau überwies immer weiter. Sie zahlte und zahlte. Weitere Nachricht von Benu. Wie gefällt dir das? Die Frage bezog sich wohl auf das Foto, das er vorher geschickt hatte. Später würde sie es sich ansehen. Juno machte wie immer nebenbei ein paar Dehnübungen. Es war eigentlich ein bisschen pietätlos. Sie ließ den Oberkörper auf den Boden runter, drückte das Brustbein auf die Dielen. Keine Couch. Schrankwand auch nicht. Sie musste an die Frau aus der Doku denken, die jetzt nicht mehr lebte. Wie sie vielleicht aufgeregt am Flughafengate gestanden hatte. Gleich würde ihr zukünftiger Ehemann vor ihr stehen, ein grauhaariger, weißer Unternehmensberater mit gesperrtem Konto. Er würde den Rollkoffer abstellen, sie in den Arm nehmen. Eine Rose irgendwo aus dem Ärmel zaubern oder einen Ring aus der Tasche seines Anzugs. Was die meisten Frauen ebenso gelernt hatten, sich auszumalen, wenn es um Liebe ging. Unbekannte Gesichter strömten aus dem Gate. Niemand dabei, der aussah wie er, ihr weißer, grauhaariger Bildschirmlover, ein paar Hemdknöpfe offen, Sonnenbrille über der Stirn. Überall wuselten Leute herum, alle wussten genau wohin, alle hatten ein Ziel. Irgendwann musste die Frau verstanden haben, dass die Welt um sie herum real und profan war. Flughafendesks, Laufbänder, Duty-Free-Shops, Menschen mit Handgepäck, Wirkliche Menschen in einem wirklichen Airport. Aber sie war außerhalb, in einer Ödnis, wo gar nichts war. Nicht mal eine Straße, nicht mal ein Haus, nicht mal ein Geräusch. Sie habe sich seit diesem Tag in dieser Realität nicht mehr zurechtgefunden, sagte die Freundin der Frau. Man filmte sie, wie sie die Blumen auf dem Grab mit Wasser aus einer grünen Gießkanne goss. Der Scammer hatte am selben Tag sein Profil gelöscht. Die Frau habe sehr wohl manchmal alles etwas seltsam gefunden, erzählt ihre Freundin. Sie habe oft kein gutes Bauchgefühl gehabt, aber an das Gute geglaubt, auf das Gute gehofft. Hoffnung, diese böse Superkraft. Dann wurde klar, sie war nur eine Maschine gewesen, die Euros ausspuckte. Das war ihr einziger Zweck. Sie war nun leer gepumpt. Bäm. Claire, in Melancholia, ließ die Gewissheit nicht an sich ran, dass der Planet die Erde treffen würde. Im Internet sah sie Berechnungen seiner Bahn. Es hieß, Rettung sei nicht mehr möglich. Aber Claire wollte lieber John glauben, ihrem Mann. John hatte ein Teleskop gekauft und es freudig im Garten aufgebaut. Ein Hobby-Teleskop, mittelgroß, ambitioniert, aber nicht unbedingt tauglich für Gewissheit. John sagte, Melancholia befände sich auf dem Rückweg ins äußere All. Als er selbst nicht mehr glaubte, was er gesagt hatte, schluckte er Tabletten. Gegen Schlafen für immer. Claire fand ihn im Stall bei den Pferden. Claire, ich habe Angst vor diesem blöden Planeten. John, er wird uns nicht treffen. Claire, versprochen? Ältere Frau, du bist doch echt Scammer. Scammer, ja, natürlich. Ältere Frau, versprochen? Die Dehnübungen waren beendet. Juno griff ihr Telefon, öffnete WhatsApp. Benus Foto war eine Grafik, digital gezeichnet. Sie war in Grüntönen gehalten. Juno sah eine Figur, halb Mensch, halb Wolke. Eine Art Flaschengeist ohne Flasche, der vom Boden aufstieg. Dieser Geist hatte einen riesigen Joint im Mund und schaute vergnügt. Hihi, lustig. Tränenlach-Smiley, hab ich entworfen. Cool, Smiley. Es war kalt im Zimmer. Juno hatte vergessen, nach dem Lüften die Heizung wieder anzudrehen. Sie wusste nicht, ob ihr der Geist wirklich gefiel, ob der Joint so viel Aufmerksamkeit brauchte oder was die Grafik eigentlich ausdrücken wollte. Vielleicht wollte sie auch gar nichts ausdrücken. Ist das ein Geist? Vielleicht eher der Qualm vom Gras. Ach so, stimmt. Ich mag alles, was mit Geistern zu tun hat, Smiley. Also glaubst du an Geister? Nicht im wirklichen Leben natürlich. Aber ich finde die Vorstellung schön. Und dann gab's noch was Seltsames. Als mein Vater todkrank war und klar war, er hat nur noch wenig Zeit, überredeten Freundinnen meine Mutter dazu, eine Geistheilerin zu holen. Da, wo ich herkomme, gehen alle älteren Leute zur Geistheilerin, wenn sie krank sind. Sie gehen auch zu Ärztinnen und Ärzten, aber eben nicht nur. Sogar manche Ärzte schicken einen zur Geistheilerin. Es sind immer Frauen. Und? Wurde dein Vater wieder gesund? Nein, leider nicht. Aber er wurde ganz ruhig, nachdem die Geistheilerin was für ihn getan hatte. Das erzählte mir meine Mutter. Was hat sie denn getan? Keine Ahnung. Niemand weiß das. Die Geistheilerin wollte meinen Vater nicht persönlich sehen. Er lag schon im Krankenhaus. Sie wollte nur in die Wohnung. Jedenfalls wurde mein Vater plötzlich ganz ruhig, erzählte meine Mutter. Vorher hatte er große Schmerzen gehabt. Er starb in derselben Nacht. Meine Mutter meinte, er sei ganz friedlich eingeschlafen und hatte überhaupt keine Angst. Das beschäftigt mich manchmal, was das war. Wahrscheinlich wäre es ohne die Geistheilerin genauso gekommen, aber da ist dieser kleine Rest Unsicherheit. Vielleicht war es ja nur, weil deine Mutter bei deinem Vater war. Ihre Liebe hat ihm geholfen. Ja. Vielleicht war's das. Aber nochmal was anderes, schrieb sie. Juno dachte später, dass sie dem lieber nicht hätte nachgeben sollen, aber da war's schon zu spät. Ich würde dich gern nochmal was fragen, zu den Frauen, du weißt schon, die Scammer-Sache. Längere Pause. Es ist mir unangenehm, darüber zu sprechen. Ich schäme mich. Musst du nicht. Ich bin nur sachlich interessiert. Was meinst du genau? Ich kann nicht so viel dazu sagen. Okay, dann entschuldige. Ist nicht so wichtig. Andere Dinge sind wichtig. Smiley. Was hast du heute gegessen? Einen Apfel, ein Käsebrot, eine Tomate, Abendsalat. Woran hast du heute gedacht? Weiß ich nicht mehr. Vielmehr, ich weiß nicht, was davon so wichtig war, dass ich es als Erinnerung behalten soll. Ich habe an dich gedacht, dass ich dir das Bild schicken will. Ah! Juno schrieb noch etwas wie »Bis bald, gute Nacht«. Dann legte sie das Handy weg. Benu schickte in den nächsten Tagen noch mehr Bilder mit Wesen aus Qualm, die Joints rauchten. »Es werde eine Serie«, schrieb er. Manche Wesen standen auf einem Bein, dem einzigen, das sie hatten. Eines wuchs aus einer großen Pflanze, die aussah wie ein Sonnentau. Juno wusste nicht, ob Sonnentau in Nigeria wuchs. Ein anderes lag zusammengeringelt in der Ecke eines Zimmers. Es hatte vier Hände. In einer davon hielt es den Joint in die Höhe und entzündete ihn an einer Sonne, die oben an der Decke hing. Ich überlege, ob ich noch mehr davon mache und ausdrucken lasse. Klar, warum nicht? Willst du sie verkaufen? Ja, mal sehen. Er hatte viele Pläne. Das war vielleicht normal in seinem Alter. Mal wollte Benu einen Laden für Jeans aufmachen, mal einen Online-Shop für Parfüms. Er schickte Juno Fotos von Flakons, die er kaufen und dann für das Doppelte weiterverkaufen wollte. Bauchige Flaschen mit goldenen Kappen und Etiketten, auf denen Namen standen wie Misty Love oder Gold Dust. Juno wusste inzwischen, dass das einer der häufigsten Tricks enttarnter Love-Scammer war. Sie hielten Kontakt mit den Frauen und gelobten Besserung. Sie wollten ein Business eröffnen, eine Perspektive für die Zukunft finden, um nicht mehr scammen zu müssen. Man brauche nur etwas Startkapital. Benu sagte nichts von Startkapital. Vielleicht hatte er sie schon so weit gebracht, dass sie bald von selbst fragen würde. Brauchst du vielleicht Geld? Kann ich dir helfen? Manchmal fragte Juno sich, ob sie Benu Geld anbieten würde, hätte sie 30.000 auf dem Konto. Aber wenn ja, wie viel? 50 Euro oder 1.000? Geld war ihr immer egal gewesen, nicht etwa, weil sie viel davon hatte. Als Künstlerin braucht man zuerst mal Talent. Solche Sprüche fand Juno lächerlich. Die einzige Voraussetzung war, dass man lange Zeit von Haferflocken leben konnte und es nicht schlimm fand. Dann wieder dachte sie, wie herablassend diese Gedanken waren. Das mit den Haferflocken war kein so besonderer Charakterzug, wenn klar war, im Ernstfall würde man nicht verhungern. Ich gehe einkaufen, willst du was Bestimmtes haben? Jupiter lag im Bett. Er hatte eine Leselampe an seinen Rechner gesteckt, die sein Gesicht von unten beleuchtete. Er drehte ihr den Kopf zu. Durchsichtig sah er aus, trotz der undurchdringlichen Nebel um ihn, mit seinem leicht geröteten Auge. Das andere war von einer Haarsträhne verdeckt. »Vielleicht eine Schokolade«, sagte er. »Und sonst?« Langes Überlegen. »Sonst nichts, einfach irgendwas, was dir so einfällt.« »Okay«, sagte Juno. Juno wusste, dass ihr nichts einfallen würde. Ihr fiel nicht mehr ein, was sie einkaufen könnte. Was für eine seltsame Feststellung, aber tatsächlich, das war ein nicht unerheblicher Teil ihres Lebens. Das ideenlose Gleiten durch die Gänge des Supermarkts. Zombie Juno Isabella Flock wanderte an Regalen entlang, riss etwas heraus, von dem sie annahm, es sei essbar. Beim Einkaufen ertappte sie sich dabei, wie sie nach älteren Frauen Ausschau hielt. Hier eine und hier und da drüben, bei den Fertigkuchen auch eine. Eine war stark geschminkt und bunt gekleidet, die anderen drei eher unauffällig. Sie trugen gedeckte Farben. Juno schob ihren Einkaufswagen an einer der älteren Frauen vorbei. Es trennten sie wahrscheinlich kaum mehr als 10 Jahre. Vor den Kühlregalen mit den Glastüren blieb sie stehen, ihr Gesicht in einer Scheibe gespiegelt. Ein ovaler Smiley, dessen Mundwinkel gegen das Herabsinken kämpften. Heimlich dachte sie, wie doof diese Frauen doch waren, die auf die Love-Scammer reinfielen. Hallo, mein Sonnenschein, wie geht es dir? Frauen hatten gelernt, dass das was Schönes ist. Schön, Blumen und Komplimente. Schön, ich liebe dich. An der Kasse rutschte der Ärmel ihrer Jacke ein bisschen hoch, als sie die Waren aus dem Einkaufswagen auf das Band legte und die Tätowierung auf dem rechten Unterarm wurde sichtbar. Es war ein Schriftzug. Euphoria. Schwebende Buchstaben aus doppelten Linien. Das Wort war von 4 kleinen Schmetterlingen umflogen. Darüber ein kleines Reh. Es ähnelte dem aus dem Bambi-Film. Die Frau an der Kasse hatte bis zu den Fingern tätowierte Hände. Auch ihr Hals war fast bis unter das Kinn mit Zeichnungen und Mustern überzogen. Die Tätowierungen waren schon älter. Die Linien ein bisschen verschwommen und aus dem Schwarz war das übliche Jeansblau geworden. Der Blick der Kassiererin fiel auf die Schrift. Dann trafen sich ihre Blicke für einen Moment. Sie hatte ihre Tattoos noch nicht lange. Erst im November hatte sie ein Flash-Sheet auf Instagram gesehen, bei einem Tattoo-Artist, dem sie folgte. Sie hatte sich bisher entweder nicht getraut oder damals in den 90ern waren die Zickzack-Muster für Jonos Arme zu groß gewesen. Sie hatten ihr nicht gefallen. Aber jetzt? Euphoria. Ein Schriftzug wie ein quirliges Flüsschen, vielleicht die Filz in ihrem Geburtsort. Wie eine Nacht ohne Schlaf. Die kleinen Schmetterlinge außen herum taten das Übrige. Sie schrieb eine DM an den Tätowierer. Er meldete sich und schrieb. 2 Wochen später sei er zu Gast in einem Tattoo-Studio in Berlin. Juno nahm den ICE. Sie hatte sich außerdem in ein Pfauenauge verliebt. Es bestand aus vielen zarten Linien, es sollte auf ihren linken inneren Unterarm. Sie wollte die Tattoos sehen, wenn sie tanzte, wenn sie sich eine Träne aus den Augen wischte, wenn sie die Hand hob, um jemandem zu winken. Ihr Alter hatte sie gleich bei der Anfrage dazu geschrieben. Sie wollte keine überraschten Blicke sehen, wenn der Tätowierer die Tür öffnete. Außerdem fürchtete Juno, ihre Haut sei zu alt. Die Tattoos könnten auslaufen, die Linien verschwimmen. Keine Sorge, hatte der Tätowierer geantwortet, das sei nur bei sehr alten Menschen ein Problem und auch nicht an jeder Stelle des Körpers. Im Studio kletterte Juno auf die Liege und heftete die Augen an eine kleine Delle oben an der Decke. Das Surren der Tätowiermaschine ging los. Dann traf die Nadel ihren Körper das erste Mal. Helle, kleine Piekser, wie Erinnerungen. Dass ihre Haut fest sei wie bei 30-Jährigen, sagte der Tätowierer irgendwann in das Surren hinein. 2 Stunden später stieg sie von der Liege, ein paar Gramm Tinte im Körper. In dem großen Standspiegel neben der Tür hielt sie die Arme neben sich. Sie sahen gut aus. Der Tattoo-Artist machte Fotos mit dem Handy für seine Dokumentation und leitete sie Juno weiter. Richtig toll geworden, sagte er, und Juno sah, dass er sich wirklich freute. Sie bekam eine Bonuskarte. Noch 6 weitere Tattoos von ihm und das 7. würde umsonst sein. Dass sie auf jeden Fall wiederkäme, sagte Juno, bevor sie auf die Straße trat. Sie würde recht behalten. Zu Hause krempelte sie die Ärmel hoch und zeigte Jupiter die Tattoos. Wow, sagte Jupiter, und dass er ein bisschen neidisch sei. Er wusste nicht, ob er sich das trauen würde, wegen der Schmerzen. Womöglich wäre es für seine Krankheit sowieso nicht gut. Vielleicht spielten die Nerven nach einer Tätowierung noch mehr verrückt, mit den ganzen Pieksern und der Farbe. Ich komme ja sowieso kaum raus. Wer soll die Tattoos noch sehen? Sagte Jupiter. Ich? Sagte Juno.
Inka Löwendorf mit der 4. Folge aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. 10 Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo erinnert Frankreich heute an die Opfer. Bei der Attacke auf die Redaktion und bei Angriffen in den Tagen danach wurden 17 Menschen getötet. Korrespondentin Julia Borutta in Paris berichtet, wie der Anschlag Frankreich verändert hat.
Ja, das war wirklich der Auftakt einer blutigen Serie, die die Gesellschaft erschüttert hat. Kurz nach dem Bataclan und dem Stade de France, wenige Monate später, 2016 im Sommer, gab es ja diese tödliche Attacke mit dem LKW in Nizza, wo 86 Menschen starben. Das hat die Gesellschaft tief verunsichert. Man kann es in Deutschland vielleicht jetzt ein bisschen nachvollziehen mit dem, was in Magdeburg passiert ist. Frankreich ist dann nach rechts gerückt, hat die Terrorgesetze verschärft, die Freiheiten für die Geheimdienste erweitert, und insofern ist das ein Attentat gewesen, das die Gesellschaft nachhaltig verändert hat.
Bei einem Erdbeben in Tibet